Das habe ich so gelesen, das habe ich mit unseren Leuten daheim angeschaut. Und dann hat mich das beschäftigt, wieso ist der so scharf auf den Tod? Wieso freut er sich zu sterben? Eigentlich ist ja bei uns allen so eine Sehnsucht danach, möglichst lang zu leben, oder? Möglichst lang das Ding rauszuzögern, bis dann Ende ist, oder? Also ich bringe euch keine Botschaft mit der Aufforderung, bringt euch alle um, oder? Sondern was ich gerne wollte, das hat mich da beschäftigt, ist, was passiert eigentlich, wenn wir sterben? Und mir ist aufgefallen, wir frommen denken, wir wissen es, und wissen es trotzdem nicht. Oft. Es wird auch nicht oft über das Gerät, über das Thema. Erstaunlicherweise. Ich habe mich auf dem Büchermarkt umgesehen, auf dem Frommer, und habe fast nichts gefunden. Erstaunlicherweise. Und deswegen habe ich gedacht, dem gehe ich ein bisschen nach. Das wollte ich, glaube ich, ein bisschen mehr wissen, was eigentlich passiert, wenn wir sterben. Habt ihr das auch schon erlebt, dass euch irgendwelche Leute gesagt haben, hey, ihr habt das coole Buch da gelesen, da von der einen Person da so, da wird von Leuten berichtet, die haben Nahtoderfahrungen gemacht. Die waren schon mal tot, klinisch oder so, sind wieder zurückgekommen und hey, was die so beschreiben, das ist ganz cool, oder? Die haben da so das Licht gesehen, sind auf so einer hellen Tunnel zugelaufen. Nicht fromm, oder? So, eine Frau, die da sehr, sehr viel in die Richtung geforscht hat, heißt Elisabeth Kübler-Ross. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Hat da verschiedene Bücher auch geschrieben zu dem Thema, oder? Und wir Frommen, wir haben dazu unsere liebe Mühe, oder? So quasi, hey, das geht doch aber gar nicht, dass fromme Lichter sehen und die müssen doch in die Hölle, oder? Die sind doch weit von Gott getrennt, die sollten doch höchstens schon der Schwefelgeruch irgendwie so und dann schweißgebadet wieder aufwachen, so quasi, Gott sei Dank bin ich noch einmal da, damit ich mich schnell bekehren kann. Und es ist gar nicht so, oder? Habt ihr das auch schon mal gemerkt? Es gibt dann immer so eine Antwort, wo dann die Frommen versuchen, das zu lösen, das ist einfach vom Teufel vorgespielt. So, habt ihr auch schon mal gehört? Dass der das Ding vorgegaukelt hat, ich finde, nein, das stimmt nicht. Und das würde ich ganz gerne, glaube ich, mit euch näher betrachten. Seid ihr bereit zum Anfangen? Ja. Ich habe ein Problem, und zwar habe ich nicht damit gerechnet, dass so viele da sind. Sorry. Ja. Ich habe was gemacht. Ich hab Blätter kopiert, also quasi zwei Seiten, wo eine kleine Outline ist, wo ich euch da lassen will. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht möchte, dass einfach ihr das euch auch hört und denkt, oh cool, ja, spannend, und dann ist wieder alles vorbei. Sondern da sind Sachen drauf, Bibelsteller, Bibelbezug, dass ihr gleich ein bisschen nachforschen könnt, nachstudieren könnt, damit das nicht einfach, wie soll ich sagen, so ein Matthias-Erguss ist, wo über euch jetzt ergeht. Sondern dass ihr wisst, das ist echt, das steht in der Bibel drin. Weil ich bin davon überzeugt, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott dort redet, dass es wahr ist. Und dass wir dort Informationen kriegen, auch über Sachen, die wir nicht einfach so kennen, aus Gottes Perspektive. Die wir entweder glauben können oder nicht. Ich habe mir entschieden, ich glaube das. Und baue mein Leben drauf und habe es nicht bereut bis heute. Hat sich echt gelohnt. Aber manche Sachen wissen wir nicht. Weil wer von uns hat schon Zeit, 1400 Seiten einfach so durchzulesen und alles noch immer so schnell einmal zu wissen, wo was steht, weil in der Bibel, das geht ja nicht themahaft durch, dass irgendwann einmal so heißt, Leben nach dem Tod. Und dann wird aufgeführt in 180 Verse, was alles nach dem Tod passiert, sondern ist überall verstreut so, oder? Deswegen ist es ein bisschen schwierig, dass man das alles so immer gerade so weiß und hat. Und deswegen habe ich ein paar Blätter gemacht, die gebe es mal rum, nur eins, hin und vorne ist drauf kopiert. Vielleicht Ehepaare, nimmt man nur eins Vorsichtshalber, was für alle reicht irgendwie. Dass alle irgendwas haben. Das heißt, ich würde ganz gern verrückterweise einmal gleich ein bisschen mit euch schaffen. Da hüten wir auch. Seid ihr bereit für sowas? Also, ein bisschen schaffen heißt, dass man. Jetzt sind sie gerade beschäftigt mit sich selbst. Ja, geht's, klappt's, haben wir alle was? Vielleicht, ich gebe euch mal folgenden Tipp. Ihr habt mehr von der Zeit jetzt, wenn ihr nicht schaut, was alles kommt auf dem Zettel, sondern es auf euch zukommen lasst. Sonst verpasst ihr das, was ich da jetzt gerade noch sage. Es ist vielleicht auch spannend, das Ganze dann durchzustudieren, noch einmal so mit der Aufnahme da. Ich sehe die Aufnahme, glaube ich, das vom Seekreuzer her. Dann habt ihr vielleicht ein klein bisschen mehr davon, aber wenn ihr mit anderen Leuten über das redet, die Frage auch beschäftigt. Mir ist allerdings wichtig, dass ihr selber auch noch nachforscht, nicht dass ihr weitergibt, was ich euch jetzt erzählt habe. Mein Ziel ist, ich wollte euch gerne in Verbindung bringen mit dem, was in der Bibel steht, meine Gedanken dazu sagen, damit ihr eure eigene Idee dazu findet. Merkt, das stimmt, was der gesagt hat, oder ja, da bin ich mir nicht so sicher, da oder da lese ich auch was anderes. Und so bildet ihr euch eure eigene Meinung über das, bibelbezogen, und könnt mit anderen darüber reden, weil dort wartet auf alle von uns. Keiner von uns ist von dem, wie soll ich sagen, wir haben keine Versicherung in der Schweiz, verrückterweise. Und das verhindert. Und wir haben schon viele, aber die nicht. Und von daher, es gibt eine, aber die verhindert auch den Tod nicht. Die verhindert nur die Wirkung vom Tod. Das kennen da wahrscheinlich alle. Jetzt, was geschieht eigentlich, wenn wir sterben? Es gibt verschiedene Meinungen, ich habe mir so ein paar aufgeschrieben, wo so landläufig in dieser Welt umeinander sind. Denen begegnen wir irgendwie immer. Und zwar, die erste Meinung ist, wir lösen uns im Kosmos auf und werden eins mit ihm. Kennt ihr das schon? Es ist mehr so, der Hinduismus vertritt die Idee. Wenn es irgendwann einmal geschafft hast, aus dem Rad der Wiedergeburt rauszukommen. Das ist übrigens im Hinduismus keine tolle Sache. Karma und Wiedergeburt. Karma ist ein Fluch und Wiedergeburt ist die Folge vom Fluch. Dass du wieder das durchleben musst, was du in deinem vorherigen Leben verbrochen hast. Jeder Hindu will raus aus dem. Und hier im Westen wollen sie rein. Das verstehe ich nicht. Ich bin öfter in Indien, von daher weiß ich, wovon ich rede. Das Ziel vom Hinduismus ist, dass du rauskommst aus dem und dass du ins Nirvana gehst. Und Nirvana ist nicht Himmel, sondern du löst dich auf. Du wirst eins mit dem Kosmos. Du, es ist wie ein Tropfen, der sich im Meer auflöst. Das ist Nirvana. Cool, hä? Also das ist so eine Vorstellung, die ist um. Dann das Zweite, wir kommen in eine schöne, neue, andere spirituelle Welt. So, das wäre dann so eher die Schlussfolgerung, wo man aus den Nahtoderfahrungen zieht und sagt, da muss irgendwas sein, oder? Und das ist cool, das ist warm, das ist farbenfroh, das ist lässig, das ist aufbauend. Oh, da verliert man irgendwo den Respekt und Angst vor dem Tod. Meine Erfahrung, ich bin jetzt seit über 20 Jahren Pastor, ist in den 20 Jahren hat sich in der Schweiz, ich bin seit 25 Jahren in der Schweiz, enorm viel geändert, was die Vorstellung vom Tod anbelangt. Als ich hierher gekommen bin und mit Leuten geredet habe, so über Gott und die Welt und all das, war noch oft so eine Angst vor dem Tod da. Ja? Das ist heute nicht mehr der Fall. Eine Angst vor dem Tod war noch viel da, dass Leute Angst vor dem Tod gehabt haben. Weil noch viel, viel mehr so unsere christliche Prägung in unserem Hinterkopf war, in unserem, wie sagt man, der Rückenmark. Viele sind katholisch geprägt. Und dort wartet die Hölle oder die Himmel auf dich, der Fegfeuer und so. Und da hat man echt Respekt davor. Bei der Reformierten ist es vielleicht nicht ganz so ausgeprägt schlimm, aber auch, dass man weiß, nach dem Tod gibt es Gericht und so, irgendwo. Und da weiß ich noch, wo ich da bin, oder? Und das hat einem so einen Respekt hinterlassen. Das hat es heute eigentlich nicht mehr. Reden wir mit den Leuten, wirst du merken. Das beschäftigt ihn nicht groß. Vielleicht der Übergang und der Schmerz, der damit verbunden ist und das Leiden, wo vielleicht davor steht, davor haben wir nicht Angst. Aber so der Übergang, da hörst du oft so, hey, easy, mal schauen, was auf uns zukommt. Mal relaxed. Schauen, was passiert. Coole Haltung. Wenn aber was passiert, wo man nicht darauf vorbereitet ist und endgültig ist, wäre ziemlich heftig, würde ich sagen. Also wenn so der Leben aufbauen willst, würde ich sagen, ey Mann, das ist aber ziemlich riskant, oder? In dem Sinn. Eine weitere Haltung ist, alles ist aus. Das ist so eher der materialistisch denkende Mensch. Kommunismus ist sehr stark von der Idee geprägt, dass du bist Materie, Zufall, aus der Evolution entstanden, und wenn du tot bist, bist du weg. Vorbei. Weitere wäre, wir werden reinkarnieren, kommen wieder zurück auf diese Erde. Weitere ist, wir gehen direkt in den Himmel oder landen sofort in der Hölle. Oder weitere ist, wenn wir gläubig sind, kommen wir in einen Seelenschlaf und werden dann am Tag des Gerichts wieder auferweckt. Was glaubst du? Ja, so. Hast du dich wiedergefunden? Glaubst du überhaupt was auf dem Gebiet? Was ich immer wieder feststelle ist, die Frommen sagen, wenn ich sterbe, gehe in den Himmel. Stimmt? Stimmt nicht. Nicht wahr? So schnell geht's nicht. Da kommt noch einiges vorher. Und das ist spannend, wenn man das mal so gleich ein bisschen entdeckt. Und dem gehen wir jetzt gleich ein bisschen hinterher. Spannend, was wir hierzu in der Bibel finden, habe ich da aufgeschrieben. A, wenn wir sterben, ist nicht alles aus. Und dazu ein Bibelbezug, Lukas 16, Vers 19 bis 31. Lukas 16, 19 bis 31 kennt ihr wahrscheinlich alle. In meiner Bibel ist es überschrieben mit das Gleichnis vom armen Mann und vom reichen Mann und vom armen Lazarus. Okay? Das habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört. Erste überraschende Botschaft von mir, das ist kein Gleichnis. Es wird nie von Jesus eingeführt, ein anderes Gleichnis erzählt er ihnen, was sonst immer heißt. Es wird dir nichts sagen, sondern paff, aus heiterem Himmel kommt der Text. Mit Namen sogar. Kommt einem Gleichnis nie vor. Da redet Jesus über was, worauf uns alle wartet und gibt uns einen kleinen Einblick über ein wesentliches Thema. Ich lese mal vor, was da steht. Es geht gerade los. Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag voll von Geschwüren vor seiner Tür. Und ihm verlangte seinen Hunger mit dem zu stillen, was von dem Tisch des Reichen fiel. Es kamen sogar noch die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Als aber der Arme starb, wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Der Reiche aber starb und wurde begraben. Als er nun, jetzt heißt es hier nicht, in der Hölle war. Das ist falsch, wenn das übersetzt ist bei dir. Wer hat bei sich in der Hölle? Durchstreichen. Ich sage mal, was im Griechischen dort steht. Dort heißt es im Griechischen Hades. Seid ihr bei mir, hört mir zu. Im griechischen Text heißt es Hades. Und Hades ist eine andere Übersetzung vom hebräischen Sheol. So wird das Alte Testament übersetzt in einer griechischen Übersetzung, der Septuaginta, ungefähr 170 vor Christus ist das gemacht worden. Und das heißt Totenreich. Das Totenreich ist nicht Hölle. Wenn der Offenbarung lest, werdet ihr feststellen, dass das Totenreich sogar personifiziert ist und in der Feuersee geworfen wird. Habt ihr das gewusst? Davon ist hier die Rede. Der Mann war nicht in der Hölle. Der war im Totenreich. Und wir werden gerade feststellen, der Lazarus, oh, aber nicht im gleichen Ort. Erstaunlicherweise. Lesen wir mal weiter. Als er nun im Hades war, hob er in seiner Qual die Augen auf und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarm dich über mich und sende Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser taucht und mir die Zunge kühlt, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sagte, denke daran, mein Sohn, dass du deinen Teil am Guten schon in deinem Leben empfangen hast. In gleichem Maße hat Lazarus nur Böses empfangen. Jetzt wird er hierfür getröstet und du wirst gepeinigt. Und darüber hinaus ist zwischen uns und auch euch eine tiefe Kluft, damit niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Können wir uns soweit Halt machen? Was sagt uns die Geschichte bis jetzt? Sie sagt, es gibt nach dem Tod ein Totenreich. Dort gehen alle Herren. Die Gute wie die Schlechte. Und das Verrückte ist, die Schlechte kriegen die Folge zu spüren von dem, was sie gemacht haben. Dort schon. Wow. Und die Gute oder diejenigen, die Elendes erlebt haben. Weißt, manchmal denkt man, es ist so viel Elend in der Welt. Wo ist da der Trost? Habt ihr das auch schon mal überlegt? Hier wird drüber geredet. Das ist nämlich noch nicht Himmel, wo der Lazarus da ist. Schoß Abrahams ist der gute Teil vom Totenreich, wenn es so ist. Es gibt zwei Teile in dem Totenreich. Und dort ist er, das ist noch nicht Himmel. Der hat es noch nicht in den Himmel geschafft, wenn es so ist. Da geht es nämlich um andere Themen. Können wir jetzt auf einmal verstehen, wie solche Lichterfahrungen Sinn machen? Wo Leute gar nicht fromm sind und gleichwohl auf einmal so eine Begegnung haben, wo die Frommen manchmal sagen, das kann nicht sein, das geht nicht. Was kann schon sein, weil das ist noch nicht fertig. Wir haben immer so die Vorstellung, wenn wir sterben, wird sofort alles fertig erledigt und der Himmel geht auf. No, no. Da geht es noch ein bisschen drauf her. In Römer 15 ist eine spannende Aussage über Jesus. Nachdem er auferstanden ist, zum Vater im Himmel gegangen ist, heißt es, er muss den Himmel einnehmen, bis alle seine Feinde zum Schemel seiner Füße waren. Das ist noch nicht passiert. Das ist ja spannend. Was hat denn der noch für Feinde, oder? Eine ganze Menge. Der Tod zum Beispiel ist einer. Es gibt verschiedene andere, wo wir vielleicht hier nicht drauf kommen, aber ich gebe euch am Ende noch einen Hinweis, wo ihr euch die Informationen dann ein bisschen holen könnt. Noch. Es ist auch spannend, der Sache ein bisschen mehr nachzugehen. Also, der Lazarus erlebt hier Trost. Und der reiche Mann, es ist übrigens nicht reich gleich Hölle, reich gleich Feuerplatz vom Hades, gell, oder? Aha, das steht da nicht zwingend. Es heißt nur, der eine hat im Leben sein Glück gehabt. Wer weiß, wie es sich verschafft hat. Und der andere nicht. Und sie erleben das, was sie verdient haben. Als ich das besser verstanden habe, hat mir das Trost gegeben, in dem Zusammenhang, wenn du so viel Leid und Elend in der Welt siehst. Da denkst du oft, das ist doch absolut unfair. Da sterben die Leute, haben nie ein Glück gehabt, müssen vielleicht im Slum leben. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie man im Slum lebt, wie das dort ist. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und da wachsen ziemlich viele Leute auf dieser Welt. Auf drin und leben drin. Und dann sterben sie und dann kriegen sie einen aufs Dach noch. Wir sollten dort unsere Vorstellung ein bisschen erweitern. Alles klar? Machen wir weiter. Da sagte er, also der reiche Mann, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn, also der Lazarus, in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham sagte, sie haben Mose und die Propheten. Das würde man sagen, sie haben das Alte Testament. Das ist ja zur Zeit, wo Jesus unter den Juden dient hat. Und deswegen nimmt er die jüdische Vorstellung von dem Ganzen auf und redet über das. Sie haben Abraham und die Propheten, auf die sollen sie hören. Da quasi, dort wird ja alles gesagt, oder? Er aber sagte, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen käme, so würden sie umkehren. Er sagte zu ihm, hören Sie nicht auf Mose und die Propheten, so werden sie auch nicht sich überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten aufersteht. So viel zu der Thematik. Also die Antwort von Abraham ist, vergiss es. Es ist genug Informationen um. Da muss nicht noch einer von den Toten kommen. Das würde auch nicht weiterhelfen. Soweit der Text. Gibt uns enorm Einblick über das, was da auf uns wartet. Ja, wie ist denn jetzt das, wenn wir sterben jetzt? So quasi, jetzt ist ja doch einiges passiert seit dieser Zeit. Oder Jesus ist gestorben worden. Er ist schon verstanden. Er war 3 Tage war er auch bei den Toten. Wird das bewusst? Jesus hat nicht 3 Tage einfach in dem Grab ist er gelegen und hat so auf die Uhr geguckt und gedacht, dann kann ich wieder los. Oder hat einen Seelenschlaf gehabt, war irgendwie weggetreten, sondern es, wenn wir sterben, ist nicht einfach irgendwo, sind wir nicht immer, wie sagt man da, in so einem Ruhezustand, bis wir wieder aktiviert werden. Da geht es weiter. Und bei ihm ging es auch weiter. Der Petrus gibt dir gleich ein bisschen Einblick in das. Petrus im ersten Petrusbrief 2-mal sagte, dass Jesus während in den 3 Tagen bei den Toten war und ihnen geheroldet hat. Er hat ihnen erzählt von Dingen, die sie wissen mussten, wo sie noch nicht wussten. Und hat ihnen Gelegenheit gegeben, Konsequenzen zu ziehen. Das ist auch spannend, hä? Es heißt, es ist eingegrenzt in dem einen Text, diejenigen, die vor der Sintflut gelebt haben. Denn, da kann man sagen, das sagt der Text deutlich aus. Ich habe euch auch aufgeschrieben, hier kommt in der Unterlage, seht ihr, das könnt ihr nachforschen. Denn hat Jesus geheiratet, um ihnen Informationen zu geben, damit sie Konsequenzen ziehen können. In einer weiteren Stelle, im 1. Petrusbrief, im nächsten Kapitel, wird es ausgedehnt auf die Toten. Die im Totenreich sind. Alles klar? Spannend. Was ist eigentlich, wenn wir sterben? Ist ja einiges passiert seither, oder? Und das würde ich gerne so umschreiben mit, wenn wir sterben, kann ist fett gedruckt, etwas sehr Schönes beginnen. Kann, muss aber nicht, kann. Und dann kriege man einen Hinweis, auch wieder von Jesus, als er am Kreuz hängt. Als er am Kreuz hängt, sind zwei Typen neben ihm, zwei Verbrecher, sind mit ihm gekreuzigt worden. Der eine realisiert am Ende seines Lebens, dass mit dem Jesus daneben dran was nicht stimmt. Irgendwas ist mit dem anders. So wie der da hängt und was der da so ablässt und die da drumherum und all das und was man so über ihn gehört hat, da muss mehr dahinter sein. Und er sagt so zu Jesus, Jesus, nimm mich mit in dieses Reich, ja, damit. Dann hat sie nur lustig gemacht, oder? Also, so wie man das kann, wenn man Qualen leiden muss. Und dann hat Jesus ihm eine interessante Antwort gegeben, das lest er in Lukas 23, Vers 43. Da sagt Jesus, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Oh, jetzt kommt was Neues dazu, Paradies. Ah, was ist denn das? Paradies ist das im Totenreich der coole Ort, wo der Lazarus war? Nein, ist es nicht. Als Jesus gestorben ist und verstanden, hat er was eröffnet, was jahrtausende lang geschlossen war. Mit einem Engel davor, mit einem flammenden Schwert. Nämlich das Paradies. Wisst ihr, als Adam und Eva im Paradies gelebt haben, war Gott bei ihnen, oder? Haben sich da immer getroffen. Die haben es wirklich toll gehabt. Und dann ist die Sache mit der Schlange passiert und das, was wir Sündenfall nennen. Und sie haben aus dem Paradies müssen. Aus dem Paradies hat Gott sie rausgestellt, das steht auch dort so, damit sie nicht vom Baum des Lebens essen. Es hat ja da zwei Bäume gehabt. Von einem haben sie nicht essen sollen. Haben. Vom zweiten haben sie Gott sei Dank nicht gegessen, nämlich wenn sie dort davon essen, leben sie ewig. Weißt du, wie schlimm das ist, wenn du in einer gespaltenen Beziehung zu Gott eine Ewigkeit mit ihm aushalten musst? Weißt du, wie das ist? Das können wir uns gar nicht vorstellen. Das hat Gott verhindern wollen. Das wird so gesagt, darum hat er es im Paradies gestellt. Und hat das Paradies dicht gemacht. Das Paradies war zu. Das hat sich nicht aufgelöst in nichts. Das Paradies hat gewartet darauf, wieder bevölkert zu werden. Und als Jesus auferstanden ist, könnte man mit meinen Worten so sagen, hat das Paradies wieder aufgemacht. Und diejenigen, die mit ihm sterben, ich würde mal sagen, soweit ich das überblicken kann, viele hier drin, in einer Beziehung mit Jesus, wir haben ihm unser Leben gegeben, er ist unser Retter, unser Heiland, er hat unsere Schuld vergeben. Unser Name ist im Buch des Lebens aufgeschrieben. Wir wären Jesus, wie der Typ, der neben ihm gekreuzigt worden ist, im Paradies treffen. Nicht im Totenreich, im Paradies. Schauen wir noch nicht Himmel. Kommt er noch mit? Noch nicht Himmel. Dort werden wir bei Jesus sein. Dort ist er nämlich. Im Totenreich ist er nicht mehr. Aber das Totenreich gibt es immer noch. Das ist noch nicht vorbei. Das ist immer noch existent. So, ich hoffe, ihr seid noch nicht zu arg verwirrt. Was tat Jesus, als er 3 Tage tot war? Ich habe es euch gerade vorhin schon gesagt, Stelle habe ich aufgeschrieben, 1. Petrus 3, Vers 18 bis 20 und 1. Petrus 4, Vers 6 sind, ist da aufgeschrieben dort. Das wiederhole ich jetzt nicht mehr. Was Jesus über die sagt, die an ihn glauben. Also quasi, wenn du an Jesus glaubst, als dein Retter, glaubst, dass er Gottes Sohn ist, dann sagt Jesus folgendes in Johannes 5, Vers 24. Das ist auch nicht für alle Menschen, die fromm sind, so unbedingt klar. Gerade gestern haben wir mit unserer Jugend geredet, auch über das Thema. Und dann hat mir eine von den Jugendlichen erzählt, ich habe mich sicher schon 5-mal bekehrt, ich habe sicher schon 5-mal Jesus mein Leben eingeladen. Und der Gedanke ist der, dahinter gewesen, wenn ich es seicht gemacht habe, muss ich das ja wieder regeln, oder? Ich würde Jesus einladen. Das musst du nicht jedes Mal neu. Einmal lang, dann ist er da. Und das zweite ist nur noch ein Putzen von den Füßen. Das ist ein ganz anderes Thema. Johannes 5, was passiert, wenn du Jesus gehörst? Johannes 5, Vers 24, sagt Jesus selber. Und immer wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, dann kann man sagen, das, was er jetzt sagt, hat 5 Ausrufezeichen. Tak, 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 wichtig. Weil im Hebräischen gibt es kein Ausrufezeichen. Man kann entweder ausrufen, indem man sowas sagt, oder es wiederholt. Wiederholung sind Ausrufezeichen. Deswegen, wenn in der Bibel mehrere Sachen oder eine Sache immer wieder hörst, kannst du davon ausgehen, das ist echt wichtig. Also Jesus sagt dir, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, also Gott glaubt, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist ein Versprechen, was Jesus macht. Das heißt, wenn du Jesus, das Wort von Jesus hörst, ihm glaubst und dem Vater im Himmel glaubst, der Jesus geschickt hat, dann hast du ewiges Leben. Das ist das Evangelium, nennen wir es, gute Nachricht. Und du kommst nicht ins Gericht. Es wird einmal ins Gericht gehen, so weiße Drohnen so kommen und glaub noch drauf am Ende von der Zeit. Da wirst du nicht sein. Das ist vorbei. Da kommst du nicht mehr her. Weil du bist im Paradies und wartest drauf, dass der Rest passiert. Bis dann irgendwann einmal auf den Himmel losgeht. Ja? Das bedeutet, das Totenreich ist für dich kein Thema mehr, wenn du Jesus gehörst. Aber es gibt es immer noch. Sind wir so weit dabei? Dann machen wir weiter. Eine weitere Stelle, wo darüber geredet wird, was passiert mit denen, die an Jesus glauben, ist 1. Thessalonicher 5, Vers 9 bis 11. 1. Thessalonicher 5, Vers 9 bis 11. Ich muss es nur noch finden. 5, 9 bis 11. Denn Gott hat uns nicht für das Zorngericht bestimmt, sondern dazu, das Heil zu gewinnen durch unseren Herrn Jesus Christus. Er ist für uns gestorben, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, schlafen ist ein anderes Wort für Todsein. Das heißt nicht Seelenschlaf, sondern das ist ein Begriff, der wird häufig gebraucht, um auszudrücken, dass du tot bist. Ja, körperlich weg, aber geistlich oder im anderen Zustand voll da. Darum ermahnt einander, also macht einander Mut. Und einer richtet den anderen auf, wie ihr das auch schon tut. Also da wird es auch wieder uns deutlich gesagt. Hey, übrigens, hast du auch schon gelesen in der Bibel, es kommt öfter vor, dass wenn du Jesus gehörst, dass du mit Jesus herrschen wirst. Schon mal gelesen? Oder mit Jesus zusammen regieren wirst. Auch schon mal gelesen? Hast du auch schon mal gefragt, hä, wann ist denn das? Ja, schon. Und was sind denn für Ideen gekommen zu dem Thema? Weil es steht immer öfter drin, oder? Herrscher.
Du siehst ja eine Garie oder so.
Das ist doch spannend, hä? Ja, nicht so. Du siehst Jesus, aber da ist doch Jesus derjenige, der die Sache da alle macht.
Ist das jetzt eine Kompensation wie im Totenreich, dass die wirklich mitregieren, ich weiß auch nicht, der Job irgendwo gemacht hat oder was auch
immer. Interessant, hä? Spannend, was er da sagt. Weil er ist auf der richtigen Fährte. Das denken wir Frommen oft auch nicht. Hast du gewusst, dass du dabei sein wirst im 1000-jährigen Reich, wenn Jesus regiert, dass es überhaupt sowas gibt? Die Bibel redet über das. Und dass du dabei sein wirst, ist das bewusst? Du wirst sogar so weit kommen, dass wenn Jesus wiederkommt, dann wird die Auferstehung beschrieben. Bis zu dem Zeitpunkt, wo du im Paradies bist, bist du übrigens noch nicht auferstanden. Das ist noch nicht der Fall. Nicht, dass du denkst, Tod auferstehen. Nein. Tod, Totenreich oder Paradies. Bei Jesus. Noch nicht auferstanden. Ja? Noch nicht? Hey, was? Was kommt denn da noch alles, oder? Jetzt wird es doch wirklich interessant. Auferstehung kommt dann, wenn Jesus wiederkommt. Und zwar auf die Erde zurück. Das ist ein Thema, wo in der Bibel ja beschrieben wird, bereits schon im Alten Testament. Zacharia zum Beispiel wird über das geredet. Oder 1. Thessalonicher 4 wird darüber geredet. Über das Thema habe ich euch auch aufgeschrieben. Findet ihr, könnt ihr ein bisschen nachforschen. Wenn Jesus hier auf die Erde zurückkommt, dann kommt er nicht zurück als Baby in der Wiege. Irgendwo hinten links und keiner kriegt es mit. Höchstens ein paar Schafhirten. Und ein paar Sternforscher. Sondern er wird überall gesehen. Wisst ihr, was die Situation dann ist, wenn er wieder kommt? Das könnt ihr nachlesen in Sacharja 12 bis 14. Dort wird das beschrieben, unter anderem im Alten Testament. 600 Jahre bevor Jesus auf die Erde gekommen ist, wird darüber geredet. Und es wird dort beschrieben, dass es eine Zeit gibt, wo Israel in höchster Bedrängnis ist. Alle Völker gegen das Land ziehen und gegen Jerusalem, die Hauptstadt von Israel und dort, wo, wie soll ich sagen, für die Juden ist das der heiligste Ort, den es überhaupt gibt, weil dort hat Gott den Tempelplatz bestimmt. Und das ist für die Juden bis heute ein extrem wichtiger Ort, weil er für Gott auch wichtig ist. Sie wären bedrängt, das heißt von allen Nationen. Und dann in höchster Not erscheint Jesus. Und er kommt mit seinen Heiligen. Oder in einer anderen Aussage in der Offenbarung, ihr könnt es nachlesen, Offenbarung 17 und Offenbarung 18. Ich glaube 18, 17 oder 19, wieso 18, jetzt da drum, habe ich euch auch aufgeschrieben. Er kommt mit seinen Heiligen oder mit denen, die in weißem Leinwand gekleidet sind. Das sind wir. Wie kommt denn das? Wie geht denn das? Paulus schreibt es der Thessalonicher. In 1. Thessalonicher Kapitel 4 schreibt er das. Die haben nämlich Angst gehabt, Thessalonicher, dass sie was verpassen. Und ich habe mir immer gefragt, wieso haben die Angst, dass sie was verpassen? Was gibt es denn eigentlich zu verpassen, oder? Weil ich immer gedacht, wenn wir sterben, gehen wir in den Himmel, da verpasst doch nichts, oder? Quasi, dass sie irgendwie nicht mitkommen. Bis ich, als ich mehr über das Thema geforscht habe, herausgefunden habe, die haben Angst gehabt, dass sie nicht dabei sind, wenn Jesus das macht, wo wir jetzt drüber reden. Und dann sagt Paulus ihnen, easy Leute, ihr werdet nichts verpassen. Darf ich euch mal was sagen, als ein Wort des Herrn sagt, also quasi als was, wo ich von Jesus selber weiß. Das hat er mir selber gesagt. Und dann sagt er ihnen, ihr müsst euch keine Sorgen machen über diejenigen, die tot sind, entschlafen. Dass die euch zuvorkommen bei dieser Sache. Sondern in dieser Zeit, wenn Jesus wiederkommen wird, bei der letzten Posaune, wenn die geblasen wird, und er kommt, dann wären wir diejenigen, die tot sind und verstehen, also die im Herrn gestorben sind, diejenigen, die an Jesus geglaubt haben und tot sind, wären auferstehen. Und der Paulus schreibt, der Korinther in Kapitel 15 im 1. Korintherbrief, mit einem neuen Leib verwandelt. Nimm mal dein Ding da. Es wäre spannend mitzukriegen, was es für ein Leib ist, so quasi, was ich dann habe. Muskel. Sixpack. Keine Ahnung, was Gott für ein Schönheitsideal hat. Das weiß ich jetzt nicht genau. Einfach ein himmlischer Leib werden wir haben. Wir werden auferstehen. Das heißt, wir kommen vom Paradies wieder zurück, werden lebendig und treffen den Herrn in die Luft. Und gleichzeitig werden die noch leben, weil Thessaloniker haben gedacht, Jesus kommt demnächst wieder. Und Hilfe, dann sind wir vielleicht nicht dabei, vielleicht passiert es und wir kriegen es nicht mit, oder? Und dann schreibt ihnen der Paulus, so easy, ihr werdet gleichzeitig mit denen aufwandeln, in den Leib ihnen, Sixpack-mäßig und so. Und auch mit ihnen zusammen in die Luft entrückt und dort Jesus treffen, in die Luft. Wieso in der Luft? Weil er auf dem Weg nach unten ist. Er ist auf dem Weg auf die Erde. Wisst ihr, woher? Nach Jerusalem auf den Ölberg. Als ich in Jerusalem war vor einiger Zeit, war ich auf dem Ölberg und es ist extrem witzig zu sehen, auf dem Ölberg hat es extrem viel Gräber, das ist eigentlich ein riesen Friedhof. Wisst ihr, wer sich dort alles beerdigen lässt? Die Oberfrommen. Wisst ihr warum? Sie wollen dort sein, wenn Jesus wiederkommt. Darf ich was sagen? So ein Mist. Sie sind nicht dort, weil sie sind im Himmel, sie sind in der Luft schon bereits. Sie treffen Jesus in der Luft. Wenn sie noch dort sind, haben sie das Problem. Also muss man nicht viel Geld ausgeben, weil man denkt, man ist an Jesus näher, wenn er aufersteht, das Thema ist. Ich sollte mal ein klein bisschen mehr da nachforschen, was da drin steht. Sinnlos Geld verschwendet und Aufwand auf sich genommen, damit man dann dort ist. Außer so ein Netz klingt, wenn du fromm gestorben bist, dann wirst du aufstehen, egal wo du bist, egal ob was weiß ich, woher du gekommen bist, als man deinen Körper verbrennt hat oder beerdigt oder sonst irgendwas, du wirst aufstehen und du wirst Jesus entgegengehen in der Luft. In der Luft wirst du, nicht auf dem Ölberg. An Ölberg kommt er dann her. Dort wird er seine Füße auf den Boden wieder zurückkommen von der Erde, steht im Sacharja, Kapitel 14, steht das. Und dann wird er Israel beistehen und sind die Heiligen bei ihm, du und ich. Und dann fängt das an, was wir als tausendjähriges Reich kennen. Das wird auch schon bereits im Alten Testament erwähnt. Das habe ich jetzt in dieser Unterlage hier nicht. Weil als ich das fertig gemacht habe, bei uns nicht meint, habe ich realisiert, ich sollte gleich ein bisschen mehr noch darüber reden, was geschieht eigentlich, wenn wir auferstehen. Und dann habe ich über das noch geredet. Das ist bei uns aufgenommen, schon auf unserer Homepage kannst du es abladen. Da kommen noch mehr Informationen über das, auch alttestamentliche Bezüge und so zu dem, damit es gleich ein bisschen ein größeres Bild gibt. Das wäre mir dabei sein. Dann vielleicht ein wichtiges Thema auch noch für die Frommen: Man stirbt nur einmal. Nicht mehrmals. Man kommt dann nicht mehr auf die Erde zurück, reinkarnationsmäßig, das kannst du vergessen. Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 27. Das heißt, das lese ich vielleicht auch mal vor, weil es ist manchmal so eine Idee, wobei manchen Frauen echt den Kopf umgeistert, dass man auch reinkarniert wird, auch nochmal wieder zurückkommt. Und das ist einfach wichtig, hey, das ist Humbug. Das ist die Bibelrede, andere Sprache in der Richtung. Und die würde ich ganz gerne mal schnell vorstellen, die Sprache. Hebräer 9. Vers 27. Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal, das Wort dort heißt eins, zu sterben und danach gerichtet zu werden, so ist Christus auch einmal geopfert worden. Ja? Das heißt, wenn wir mehrmals auferstehen würden, dann müsste Jesus auch mehrmals geopfert werden. Das wird hier nämlich in Verbindung gesetzt. Nee, so wie Jesus einmal das hinter sich gebracht hat, auch wir. Um die Sündenfehler auf sich zu nehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Und wisst ihr, wer am allermeisten auf ihn wartet? Immer noch? Und immer mehr? Die Juden. Nur, sie wäre eine interessante Entdeckung machen, wenn er dann kommt. Nämlich, oh Gott, das ist ja der. Wisst ihr, in den sie gestochen haben, heißt es. Sie werden sehen, in denen sie gestochen haben. Und dann, wisst ihr, was dann passiert? Dann werden sie alle bekehren. Alle. Sich dem Jesus zuwenden. Steht im Sacharja drin. Oh, spannend. Man stirbt nur einmal. Dann über die Auferstehung habe ich schon geredet. Text ist dort. Nachdem wird Jesus 1000 Jahre herrschen auf der Erde. Friedensreich wird geschehen. Es wird kein Elend mehr da sein, weil der Teufel ist für 1000 Jahre gefangen. Steht in Offenbarung 19. 1000 Jahre lang wird er gefangen sein, wird nicht sie Unwesen treiben können. Und das wird die Erde verändern unter der Herrschaft von Jesus und mir dabei. Da werden wir herrschen und regieren. Das wollen die Jünger wissen, wer sitzt links und rechts, ganz nah bei Jesus. Jesus hat ihnen gesagt, sorry Jungs, das kann ich nicht entscheiden. Und das liegt auch nicht an euch. Okay?
Über wem regieren wir denn?
Bitte?
Über wem regieren wir denn?
Wir wären über die ganze Welt regieren, so wie ich das verstehe. Wir wären auch über Engel richten. Das schreibt der Paulus einmal, der Korinther. Sagt ihr, wisst ihr nicht, dass ihr über Engel richten werdet? So quasi, was macht ihr hier für das Buff miteinander, oder? Easy, hier geht es um größere Sachen. Das sind Dinge, die können wir gar nicht nachvollziehen. Viel spannend. Dann, wenn das tausendjährige Reich zu Ende geht in 1000 Jahren, so wie es beschrieben ist, wird der Teufel noch einmal losgelassen, heißt es. Und er bringt es wieder fertig her, auf beiden Stellen, mit anderen Worten, Mensch, aber nichts lernen, nach 1000 Jahren nicht. Aber nach 1000 Jahren Friedensreich, Jesus da, gibt es immer noch genügend die sich aufwiegeln lassen gegen das, was Gott will und Gott ist. Und sie ziehen gegen Jerusalem, sie ziehen gegen Israel, sie ziehen gegen den Ort. Und dann heißt es, fällt Feuer vom Himmel, es wird kurzer Prozess gemacht. Und dann kommt die Sache mit einer weißen Throne. Dann kommt die sogenannte zweite Auferstehung. Die erste Auferstehung wird im Offenbarung 20 beschrieben, 19 und 20. Das sind wir, wenn wir auferstehen und Jesus begegnen. Okay? Die zweite Auferstehung, da werden alle auferstehen. Alle. Wenn das Totenreich seine Toten hergeben müssen. Die zwei Orte da werden geöffnet. Sie kommen alle raus und sie stehen vor dem weißen Thron. Da werden Bücher aufgemacht, wo drin steht, was sie gemacht haben im Leben. Es wird ein zweites Buch aufgeschlagen, das heißt das Buch des Lebens. Und wessen Name in dem Buch des Lebens steht, der muss an den Ort, wo die Bibel mit Feuersee beschreibt. Oder wir sagen landläufig Hölle. Das ist ein Fakt, das existiert. Wenn wir fromme sagen, sowas ist nur eine Idee, dann machen wir, dann sind wir nicht ehrlich zu dem, was in der Bibel steht. Da steht es wirklich so drin. Also, das ist endgültig, das heißt so. Der andere Ort wird dann als Himmel beschrieben. Was ist denn das? Das ist dann, wenn Gott zurückkommt. Wenn du so willst, ins Paradies. Und er alles in allem sein wird. 1. Korinther 15 wird das beschrieben. Jesus übergibt sein Reich dem Vater, wie der heißt dort. Und dann ist der Kreis geschlossen. Und dann sind wir wieder am Anfang. So wie es eigentlich war bei der Schöpfung. Gott wohnt bei den Menschen. Es wird keine Tränen mehr geben, kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei mehr. Das ist dann Himmel in Ewigkeit. Es gibt da eine Stadt. Das wird beschrieben, die heißt Jerusalem, das neue Jerusalem. Dort werden wir wohnen. Jesus hat gesagt, ich gehe her und mache euch dort bereits schon eine Wohnung parat. Nimmt mir Wunder, wie die seid. Das kann man dann in der Offenbarung nachlesen. Dort wird gleich ein bisschen mehr über das gesagt. Was passiert, wenn wir sterben? All das. Habt ihr jetzt realisiert, dass es noch eine Weile geht, bis Himmel anfängt? Und dass es interessante Sachen dazwischen gibt? Vor dem weißen Thron werden die Menschen nach ihren Taten gerichtet. Heißt es, dass alle in die Hölle müssen? Das heißt es dort nicht. Es heißt nur, wessen Name nicht im Buch des Lebens geschrieben steht. Das können wir nicht entscheiden. Macht ihr leicht das sein? Weil wir Frommen sind dann relativ schnell im Urteilen. Das müssen wir Gott überlassen. Kann ja der Eisach sagen, wie garantiert im Buch des Lebens stehst und dort gar nicht her musst zu dem weißen Thron. Wenn Jesus dein Herr wird, dann kommst du gar nicht her. Dann ist dir das erspart. Weil das andere ist eine Lotterie, würde ich mal sagen. Da müssen wir gute Argumente haben in dem Buch da. Das könnte schwierig werden. Aber wie gesagt, der Richter über das alles, das ist dann Gott selber. Der macht keinen Fehler. Das ist das, was ich gefunden habe in der Bibel über das Thema. Hat mich sehr berührt, zu merken, wow, darum verstehe ich, dass der Paulus gesagt hat, ich wollte eigentlich am liebsten sterben. Weil dort beginnt einiges Tolles. Da sind wir mit dabei. Dort sei und zu Gott geht, zu Jesus, ist mehr als auf einer Wolke hocken und Harfe spielen. Halleluja singen. Ist viel mehr als das. Und hat mit realen Werten zu tun. Jetzt bin ich fertig. Und wie gesagt, wenn es euch noch mehr interessiert, über das Auferstehungsthema, da habe ich auch was gesagt, bei uns auf der Homepage unter Downloads findet ihr das. Man könnte es euch hinziehen. Und schauen, ob es verhebt. Von dem, was ihr in der Bibel lest. Okay? Vielleicht noch eine Perspektive schnell noch mit dazu. Ich glaube, wenn man das alles so weiß, dann macht es viel, viel mehr Sinn, dass wir unser Leben auch ausgerichtet führen, unter dieser Wahrheit. Weil manche Sachen verlieren ihren Wert auf dieser Erde, der uns manchmal so wichtig erscheint, wenn man das weiß. Und ein paar andere Sachen wären wertvoller, wenn man das weiß. Dass unser Glück nicht darin besteht, dass wir möglichst viele auf dieser Erde kriegen und haben. Ich sage nicht, man darf das nicht haben und sich nicht darauf freuen, aber das ist nicht wirklich, das ist nicht wirklich unser Ziel. Unser Ziel, würde ich mal so sagen, ist, dass wir da dabei sind, wenn Jesus wiederkommt und sie her sammelt. Das ist unser Ziel. Und unser Ziel ist auch, dass wir, es wird nämlich auch mal, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, das wäre nochmal ein anderes Thema, der Paulus sagt einmal das, zu den Frommen, zu den Korinther sagt er das, dass wir alle mal vor einem Richterstuhl erscheinen müssen, nicht von Gott, sondern von Jesus. Wo es darum geht, was hast du gemacht, was, oder man könnte es auch so sagen, was bringst du eigentlich mit in mein Reich? Und dann sagst du vielleicht, ich habe Karriere gemacht, ein paar Millionen verdient, sagt Jesus, mal schau, ob das verhebt, wenn es gerade test. Es wird dann einmal, der Paulus sagt, so, es wird, die Sachen, die man macht, die werden geläutert, so wie durch Feuer hindurch. Also quasi im Schmelzofen, das ist ein chemischer Prozess wahrscheinlich, oder wo man.
Das ist ein physikalischer Prozess, ist ja nicht ein
Wenn es nicht edelmetall ist, das bleibt und ist dann aber geläutert, richtig?
Absolut.
Und der Paulus sagt da, wenn du nur Holz und Stoppel und Stroh oder sonst irgendwas gebaut hast, das löst sich in nichts auf. Mit anderen Worten, die wahren Werte in unserem Leben gehen in die Richtung, was bringst du mit, wenn du Jesus triffst? Was hast du dabei? Und ich glaube, eine von der coolsten Sachen ist, wenn du Menschen mitbringen kannst, die sagen, wegen der oder wegen dem bin ich jetzt auch da. Oder wegen der oder wegen dem ist mein Leben anders geworden. Das sind ewige Werte. Die gehen nicht verloren. Es hat immer jemand gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört. Manche von uns leben so, als wenn es doch welche hätte. Und ich sage noch einmal, das Leben ist cool, genieße es, aber es gibt mehr als das. Wenn du die Perspektive hast von der Ewigkeit vom Himmel. Dann ist wichtig, was bringst du eigentlich du mit? Wenn da over ein Ei fährst. Und ich sage das nicht mit, oh, was bringst du mit und so und überhaupt, sondern ich glaube, ich habe eine Aufgabe, dir zu sagen, was wäre unfair, wenn man das als Bibellehrer euch vorenthalten würde. Dass es mal zählt, was wir so machen auf dieser Erde. Ich nenne es mal in unserem Ohrseher in dem Reich. Es hat Erfolg. Es ist nicht für nichts. Weißt du, wenn du die Frage stellst, jetzt habe ich so viel für Jesus investiert, was habe ich davon gehabt? Oder? Das denken manche. Besonders wenn du älter wirst, nicht viel passiert ist. Da denkst du, was habe ich jetzt von dem gehabt? Meine Antwort ist die, hier auf der Erde nicht viel. Aber du nimmst das mit. Und das wird dann zählen. Das ist dann da. Und ich glaube, es ist der Paulus hat einmal gesagt, als er sich von der Ältesten von Ephesus verabschiedet hat, hat er ihnen gesagt, Leute, ich sehe euch nicht mehr. Das letzte Mal, dass wir uns hier treffen. Waren sie alle tot. Dann hat er ihnen gesagt, ich habe euch alles gesagt, was es zu sagen gibt. Alles. Dass mir nicht einer vorwerfen kann, das hast du uns aber nicht gesagt. Jetzt ist es an euch, was ihr damit macht. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe auch, den frommen Menschen zu sagen, dass das zählt, wie wir leben. Es entscheidet nicht zwischen Himmel und Hölle, das ist ein anderes Thema, das ist für uns erledigt mit Jesus. Aber es hat Bedeutsamkeit, wer man sei wäre in dem Reich. Ja? Und deswegen wird nicht umsonst sein, was du machst. Es wird nicht umsonst sein, wenn du fromm lebst und auf Sachen verzichtest, weil du weißt, das ist nicht gut, wenn ich so lebe. Und in dir denkst, man, so viel im letzten Leben an mir vorbei. Nein, jetzt vielleicht schon kurzfristig, aber mittelfristig nimmst du das mit. In Ewigkeit. Du nimmst es mit in das Reich, es wird nicht verloren sein. Das ist mir auch noch richtig gewesen.